Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Von und mit Claudia und Andreas Lutschewitz. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und auch abwechslungsreiche Reise vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Ja, und in den Shownotes verlinken wir passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Und jetzt Audio ab! Was ist Glück? Scheint eine einfache Frage zu sein. Und doch? Denn wenn man Menschen fragt, was sie glücklich macht, bekommt man oft sehr unterschiedliche Antworten. Erfolg oder Liebe, sagt der eine. Gesundheit oder Sicherheit, die andere. Manche sagen Musik, wieder andere Familie. Und sehr viele Menschen sagen, Freiheit macht glücklich. Und doch kennen wahrscheinlich alle Menschen einen merkwürdigen Moment. Man erreicht endlich etwas, das man sich lange, lange gewünscht hat. Und schon kurze Zeit später fühlt es sich wieder ganz normal an. Der Philosoph Blaise Pascal schrieb einmal sinngemäß: Der Mensch verbringt zu viel Zeit damit, dem Glück nachzujagen, statt wahrzunehmen, was bereits da ist. Die Frage nach dem Glück begleitet die Menschheit seit Jahrtausenden. In der Philosophie, in der Psychologie, in der Kunst und ganz besonders auch in der Musik. Denn Musik besitzt eine erstaunliche Fähigkeit. Sie kann uns manchmal innerhalb weniger Sekunden das Gefühl geben, lebendig zu sein. Schon die antiken Philosophen beschäftigten sich intensiv mit dem Glück. Besonders prägend war Aristoteles. In seiner Nikomachischen Ethik beschreibt er das höchste Ziel des menschlichen Lebens mit dem Begriff Eudaimonia. Damit meinte Aristoteles nicht einfach Freude oder Vergnügen. Eudaimonia bedeutet vielmehr ein gelungenes, erfülltes Leben. Und für Aristoteles entsteht Glück nicht durch Zufall. Apropos, im Englischen spricht man beim glücklichen Zufall ja von Serendipity. Das meinte Aristoteles jedoch nicht, sondern bei ihm entsteht Glück durch Tugend, Gemeinschaft, sinnvolles Handeln und die Entfaltung menschlicher Fähigkeiten. Und bemerkenswert ist, dass dieses Verständnis modernen psychologischen Erkenntnissen erstaunlich stark ähnelt. Und die alten Griechen unterschieden auch noch zwischen zwei Glücksfällen. Einmal dem kurzfristigen Genuss und auf der anderen Seite tiefer Lebenszufriedenheit. Das wirkt sehr aktuell, oder? Denn vieles, was uns heute täglich begegnet, in Werbung, in den sozialen Medien oder auch unser ständig angestrebtes Selbstoptimieren, verspricht oft eher kurzfristige Glücksmomente. Aber langfristiges Glück scheint etwas anderes zu sein. Nach Platon, einem der bekanntesten Philosophen des Abendlandes, werden wir erst dann glücklich, wenn wir das, was wir haben, auf eine gute und sinnvolle Weise verwenden. Und sinnvoll und gut in seinen Augen, das ist das Leben, wenn wir es so gestalten, dass es für uns stimmig ist, dass wir mit uns und der Welt im Reinen sind, in Harmonie, so spricht Platon. Wenn wir also Ja sagen können zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen, zur Welt, in der wir leben. Glücklich werden wir also nach Platon nicht dadurch, immer mehr zu haben, sondern immer mehr zu sein. Immer mehr in Balance zu sein. Und damit meint er zum Beispiel, nur so viel zu uns zu nehmen, wie wir auch verdauen können. Oder eben so viel zu geben, ohne uns zu verausgaben. Unser Leben so zu arrangieren, wie eine Sinfonie, bei der aus der Vielfalt der einzelnen Klänge ein geordnetes, stimmiges Ganzes entsteht. Sie kennen doch gewiss den Spruch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja? Schön wär's. Schön wär's, wenn es einen 10-Punkte-Plan gäbe, den wir nur verwirklichen müssten, um den Weg zum Glück zu finden. Wer diesen Gedanken, also den Gedanken mit dem Glückes Schmied, aufs Korn genommen hatte, war Friedrich Nietzsche. Zwar war der kauzige Denker durchaus davon überzeugt, dass es in der Macht des Menschen steht, das eigene Glück so zu gestalten, dass man es gutheißen kann, was für ihn jedoch viel mehr bedeutete, als selbst gesteckte Ziele zu erreichen. Denn die Glücksvorstellungen des modernen Menschen waren ihm zuwider. Dieses Glück, das aus ein bisschen Freude über erfüllte Wünsche oder gestillte Bedürfnisse besteht. Worum es Nietzsche ging, war etwas ganz anderes. Ihm ging es um ein Leben, zu dem man jeden Augenblick da capo rufen möchte. Also noch einmal. Selbst dann, wenn es nicht lustig ist. Selbst dann, wenn man, wie er, unter ständigen Kopfschmerzen leidet. Nietzsche glaubte, wirklich glücklich sein könne nur, wer das Leben aus freien Stücken bejaht. Wer sich frei gemacht hat von den Glücksverheißungen der Werbestrategen und den Moralpredigern. Wer also sein Leben nicht mit dem Maßstab anderer misst, sondern herausgefunden hat, wie er sich zu sich selbst und zur Welt so ins Verhältnis setzen kann, dass es für ihn persönlich stimmt. Autorschaft für das eigene Leben, das war Nietzsches große Idee. Ihm wird der folgende Satz zugeschrieben: Mich wie ein Künstler zu mir selbst verhalten, meinen eigenen Idealen folgen und mit dem Hammer des Willens zur Macht die Skulptur meines Lebens meißeln. Nietzsche selbst sah sich als Philosoph mit dem Hammer, als einen, der gründlich Kehr ausmachte mit dem Muff der, wie er meinte, lebensfeindlichen Kultur des christlichen Abendlandes. Er predigte stattdessen Lebenslust und Weltbejahung. Bleibt der Erde treu, ruft er den Lesenden seines Also sprach Zarathustra zu und er ruft auch, lernt mir lachen. Und was sagt die moderne Psychologie zum Glück? Die moderne Glücksforschung untersucht inzwischen sehr genau, was Menschen langfristig zufrieden macht. Ein wichtiger Forscher ist Martin Seligman, Mitbegründer der positiven Psychologie. Seligman beschreibt mehrere Faktoren, die menschliches Wohlbefinden fördern. So zum Beispiel positive Beziehungen, Sinn, Engagement, Dankbarkeit und auch das Erleben von Kompetenz. Besonders interessant ist, dauerhaftes Glück entsteht laut Forschung weniger durch äußeren Besitz als durch die Qualität unseres Lebensvollzugs. Seligman entwickelte auch das sogenannte PERMA-Modell. Glück entsteht demnach aus 5 Elementen. P für positive Emotionen, E für Engagement, R für Relationship, also Beziehungen, M für Meaning, also Sinn, und A für Accomplishment, also das Gefühl, etwas geschaffen zu haben. Spannend auch hier, dass fast keines dieser Elemente direkt mit Geld zu tun hat. Natürlich ist finanzielle Sicherheit wichtig, keine Frage. Aber Studien zeigen, ab einem gewissen Punkt macht mehr Besitz nicht automatisch glücklicher. Dafür spielen Beziehungen eine enorme Rolle. Und eine der bekanntesten Untersuchungen ist die sogenannte Harvard Study of Adult Development. Sie läuft seit den 1930er Jahren und gehört damit zu den längsten Langzeitstudien der Welt. Über Jahrzehnte hinweg untersucht man, was macht Menschen langfristig zufrieden und gesund. Und das Ergebnis war überraschend eindeutig. Gute Beziehungen sind einer der wichtigsten Faktoren für Lebenszufriedenheit und psychische Gesundheit. Nicht Reichtum, nicht Ruhm, nicht Status, sondern tragfähige menschliche Beziehungen. Der heutige Leiter der Studie, Robert Waldinger, formuliert es in einem vielbeachteten Vortrag so: Good relationships keep us happier and healthier. Und diese Aussage ist wissenschaftlich wirklich gut belegt. Schauen Sie sich doch einmal den TED-Talk What Makes a Good Life von Robert Waldinger an. Er ist in den Shownotes verlinkt. Und das Glück bedeutet nicht, immer gut gelaunt zu sein. Keiner könnte es ertragen, wenn wir alle immer nur grinsend durchs Leben laufen. Das wäre ja auch unmenschlich. Auch Trauer, Angst und Krisen gehören zum Leben. Der Psychiater Viktor Emil Frankl, der mehrere Konzentrationslager überlebt hat, schrieb einmal sinngemäß: Glück kann man nicht verfolgen. Es muss erfolgen. Für Frankl entstand erfülltes Leben vor allem durch Sinn. Nicht die Frage, was erwarte ich vom Leben, sondern was erwartet das Leben von mir? Das ist ein tiefgreifender Gedanke. Denn vielleicht entsteht Glück manchmal gerade dann, wenn wir nicht nur um uns selbst kreisen, sondern wenn wir lieben, wenn wir helfen, wenn wir etwas Schönes schaffen, wenn wir anderen Hoffnung geben. Das ist nach meinem Verständnis ein entscheidender Gedanke. Menschen werden häufig nicht glücklicher, indem sie ausschließlich nach Glück suchen, sondern indem sie eben sich anderen zuwenden, etwas gestalten, Verantwortung übernehmen oder sich einer Aufgabe widmen. Und damit möchte ich zur Musik kommen. Warum berührt Musik uns Menschen so tief? Neurowissenschaftliche Studien zeigen, beim Musikhören werden Hirnregionen aktiviert, die mit Emotionen, Erinnerungen und Belohnungen zusammenhängen. Der kanadisch-amerikanische Neurowissenschaftler Daniel Levitin beschreibt dies ausführlich in seinem Buch »This is your brain on music«. Auch dazu habe ich einen kurzen Film in den Shownotes eingepflegt. Nach seiner Forschung kann Musik Stress reduzieren, Erinnerungen aktivieren, Gemeinschaft fördern und emotionale Verarbeitungen unterstützen. Aber Musik tut noch etwas anderes. Sie verbindet Menschen. Vielleicht kennen Sie diesen Moment. Ein Konzert beginnt und plötzlich entsteht zwischen völlig fremden Menschen eine gemeinsame Atmosphäre. Musik schafft etwas, das sich nur schwer messen lässt. Verbundenheit. Die Musik Wolfgang Amadeus Mozarts ist ein faszinierendes Beispiel für die emotionale Kraft der Musik. Seine Musik wirkt oft leichter und heiter, obwohl sein eigenes Leben keineswegs immer glücklich war. Gerade darin liegt vielleicht ihre ganz besondere Kraft. Mozarts Musik verdrängt Leid nicht, sondern sie verwandelt es. Der Musikwissenschaftler Nicolaus Arnoncourt betonte mehrfach, dass große Musik menschliche Erfahrungen hörbar macht, mit all ihrer Freude und Verletzlichkeit. Vielleicht liegt darin ein wichtiger Schlüssel zum Glück. Nicht Schmerzlosigkeit, sondern die Fähigkeit, dem Leben trotz seiner Widersprüche Sinn und Schönheit abzugewinnen. Es gibt eine wunderbare kleine Geschichte über Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Zuhörer soll nach einem Konzert auf ihn zugegangen sein und gefragt haben: Sehr geehrter Maestro Mozart, wie schreiben Sie solche wunderbaren Melodien? Und Mozart soll angeblich geantwortet haben: Ich schreibe sie nicht, ich höre sie. Ob die Geschichte historisch exakt stimmt, weiß niemand. Aber sie erzählt etwas Wichtiges. Glücksmomente lassen sich oft nicht erzwingen. Sie entstehen häufig dort, wo Menschen ganz im Moment aufgehen. Dazu passt ganz wunderbar die Forschung des ungarisch-amerikanischen Psychologen Mihály Csikszentmihalyi, der den Begriff Flow prägte. Flow beschreibt einen Zustand völliger Vertiefung beim Musizieren, beim Schreiben, beim Sport, beim Arbeiten oder auch beim kreativen Tun. Man vergisst die Zeit. Man ist ganz im Hier und Jetzt im Moment. Man ist präsent. Csikszentmihalyi zeigte in seiner Forschung, Menschen erleben solche Zustände oft als besonders erfüllend. Und interessanterweise entstehen sie meist nicht durch passiven Konsum, sondern durch aktive Beteiligung. Auch das ist bemerkenswert. Glück scheint häufig dort zu entstehen, wo Menschen schöpferisch beteiligt sind. Und trotzdem passiert etwas Merkwürdiges. Viele Menschen sagen, wenn ich erst erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich mehr Geld habe, wenn ich erfolgreicher bin, wenn ich den neuen Job habe, wenn ich endlich entspannter bin, wenn ich einen perfekten Partner finde. Und die Psychologie kennt dafür einen Begriff. Hedonistische Adaption oder auch hedonistische Tretmühle genannt. Das bedeutet, wir gewöhnen uns erstaunlich schnell an positive Veränderungen. Das neue Handy begeistert uns 3 Tage, dann ist es normal. Der Traumjob nach einigen Monaten Alltag. Das erklärt auch, warum manche Menschen äußerlich alles haben und innerlich trotzdem leer wirken. Der Philosoph Blaise Pascal schrieb einmal, sinngemäß auch wieder, das ganze Unglück der Menschen rührt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Ich glaube, Glück ist oft leiser, als wir denken. Nicht immer das große Feuerwerk, nicht dauernd Euphorie, vielleicht eher ein gutes Gespräch, gemeinsames Lachen, ein Musikstück am Abend, das Gefühl, verstanden zu werden oder ein Moment, in dem plötzlich alles stimmig erscheint. Hermann Hesse wird folgender Satz zugeschrieben: Glücklich sein ist eine Kunst. Ja, und vielleicht besteht diese Kunst darin, das Leben nicht nur schneller, sondern bewusster zu erleben. Oder, um es musikalisch zu sagen, Glück ist vielleicht weniger ein triumphaler Schlussakkord als eher die Fähigkeit, die leisen Zwischentöne wahrzunehmen. Die Philosophie, die Psychologie und auch die Musik kommen also an diesem Punkt erstaunlich nah zusammen. Der Mensch wird dort glücklich, wo er aus sich selbst heraustritt. Hin zu anderen Menschen, zu einer Aufgabe, zur Kunst oder zu etwas, das größer ist als er selbst. Viktor Frankl sprach dann vor allem von Selbsttranszendenz. Und vielleicht erklärt das auch die besondere Kraft der Musik. Musik erinnert uns daran, dass wir fühlen können, dass wir verbunden sind, dass wir lebendig sind. Oder ganz im Sinne Marc Aurels, dem Philosophen auf dem Kaiserthron, der auch in der stoischen Philosophie ausgebildet war und der die Meinung vertrat, dass das Glück unseres Lebens von der Beschaffenheit unserer Gedanken abhängt. Nach Marc Aurel ist Glück eine Frage der Einstellung und vor allem eine Frage der Wertungen. Denn nichts steht unserem Glück so sehr im Weg wie unsere inneren Richter, also der Richter in uns, der es, so scheint es mir, einfach nicht lassen kann, Dinge und Menschen zu beurteilen oder zu verurteilen, also zu deuten. Dieser innere Richter versetzt uns immer wieder in schlechte Laune. Er produziert Enttäuschung und Frust. Wer glücklich sein will, muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Wertfrei. Oder was bedeutet Glück für Sie? Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren. Denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. A bientôt!